Guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe uns als Einstieg in die Predigt ein kleines Quiz mitgebracht. Ich zeige euch gleich ein paar Personen und ihr müsst raten, wer diese Personen sind. Wer es weiß, darf einfach laut reinrufen. Wer kennt diese Frau? Ich sehe viele fragende Gesichter. Diese Frau ist Maria Sol Messi, die Schwester von Lionel Messi. Die zweite Person, jetzt haben es einige erkannt, sehr gut, genau, jetzt die zweite, genau, wer ist dieser Mann, kennt den vielleicht jemand? Nein, auch niemand? Das ist Jens Scholz, das ist der Bruder unseres Bundeskanzlers Olaf Scholz. Und dann habe ich noch eine dritte Person, wer kennt diesen Mann? Im ersten Gottesdienst waren welche, die geglaubt haben zu wissen, wer es ist. Wer? Nee, das ist Ned Graham, das ist der Bruder von Franklin Graham und der Sohn von Billy Graham. Ja, bei so bekannten Geschwistern ist es irgendwie schwer, so auch auf der Bühne zu stehen und bekannt zu sein. Und man bleibt immer so ein bisschen der Unbekannte oder die Unbekannte, oder? Und ich habe das Gefühl, mit der Himmelfahrt ist es genauso. Himmelfahrt ist sowas wie der kleine Bruder von Weihnachten oder Ostern. Ja, Weihnachten und Ostern, das sind die großen Feiertage, die wir kennen, die so präsent sind. Und Himmelfahrt ist eher so der kleine Bruder. Bei Weihnachten sagt man im November, oh, nur noch einen Monat bis Weihnachten. Aber ich glaube, die wenigsten haben im April gesagt, oh, nur noch einen Monat bis Himmelfahrt. Wir wollen uns heute mit der Himmelfahrt beschäftigen. Ich habe meine Predigt überschrieben mit dem Titel Die Bedeutung der Himmelfahrt. Wir finden die Himmelfahrt an drei Stellen in der Bibel. Zwei ganz kurze Stellen, einmal am Ende des Markus-Evangeliums und dann nochmal am Ende des Lukas-Evangeliums und dann nochmal einen etwas längeren, einen etwas ausführlicheren Bericht am Anfang der Apostelgeschichte. Und wir lesen uns gleich gemeinsam den längsten dieser drei Texte durch. Und im Text werden wir drei Dinge finden. Zunächst einmal finden wir die Voraussetzung der Himmelfahrt. Wir schauen, was passieren muss, bevor Jesus in den Himmel fahren kann. Als zweites sehen wir das Versprechen der Himmelfahrt. Jesus geht nicht einfach so. Er verspricht seinen Jüngern etwas. Und als drittes, nachdem Jesus dann in den Himmel gegangen ist, sehen wir die Konsequenzen der Himmelfahrt. Ja, die Voraussetzung der Himmelfahrt, das Versprechen der Himmelfahrt und die Konsequenzen der Himmelfahrt. Lasst uns jetzt gemeinsam den Text lesen aus Apostelgeschichte 1, Verse 1 bis 14. Den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was Jesus angefangen hat, zu tun und auch zu lehren, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Diesen hat er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, nach diesen wenigen Tagen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sagte ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht hier und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück, von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineingekommen waren, stiegen sie hinauf in den Obersaal, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Sowohl Petrus als Johannes und Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Simon, der Eiferer, und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, mit seinen Brüdern. Lukas schreibt hier einem gewissen Theophilus. Und der erste Bericht des Lukas, also das Lukas-Evangelium, ist auch an diesen Theophilus gerichtet. Im Lukas-Evangelium schreibt Lukas oder nennt Lukas ihn noch hochedler Theophilus, weshalb einige Ausleger glauben, dass dieser Theophilus ein hochrangiger Beamter ist. Am Ende des Tages wissen wir aber nicht genau, wer Theophilus ist. Was wir aber wissen, ist, dass Namen in der Bibel etwas bedeuten. Im Buch Ruth finden wir eine Frau, die Nomi heißt und die viel Leid erfährt. Und irgendwann sagt diese Nomi ihren Freundinnen, dass sie sie nicht mehr Nomi nennen sollen, sondern Mara. Nomi heißt lieblich, sie ist also die Liebliche, aber bei all dem Leid, was ihr widerfahren ist, wollte sie Mara genannt werden, was so viel heißt wie die Bittere. Namen bedeuten etwas in der Bibel und auch Theophilus bedeutet etwas. Theophilus setzt sich aus zwei Silben zusammen. Wir haben einmal die Silbe Theo, die so viel heißt wie Gott. Wir kennen das aus dem Wort der Theologie. Und dann die Silbe Philo, die so viel heißt wie Freund oder geliebt. Lukas schreibt hier also an den Freund Gottes oder an denjenigen, der von Gott geliebt ist. Und so dürfen wir das auch lesen. Der Leser darf sich von Gott geliebt fühlen. Und gleichzeitig musst du dich als Leser fragen, bin ich ein Freund Gottes? Gott will, dass du zu seinem Freund wirst. Du bist bereits ein Theophilus in dem Sinne, dass du von Gott geliebt bist, aber jeder von uns muss im Laufe seines Lebens auch zu einem Theophilus werden, in dem Sinne, dass wir Gottes Freunde werden. Der erste Bericht des Lukas beinhaltet bereits die Himmelfahrt. Er endet damit. Und jetzt hier in der Apostelgeschichte, da führt Lukas dieses Ereignis nochmal ausführlicher aus und er erklärt erstmal, was passieren muss, bevor er in den Himmel auffahren kann. Wir sehen hier zwei Dinge. Das erste ist, er ist lebendig. Ja, er zeigt, dass er lebendig ist und zwar 40 Tage lang. Ja, die Jünger können wirklich auf Nummer sicher gehen, dass er lebendig ist. Ja, es ist nicht so, dass er sich mal ganz kurz zeigt und dann wieder geht. Er zeigt sich ganze 40 Tage und die Jünger können mit ihm sprechen, sie können ihn berühren und sie können sich vergewissern, dass er wirklich lebt. Jesus stellt sich hier durch viele sichere Kennzeichen als lebendig dar. Und das schreibt uns Lukas, der Arzt. Wenn heutzutage jemand stirbt, da muss ein Arzt kommen und den Tod der Person bescheinigen. Und es muss deshalb ein Arzt machen, weil jemand ohne diese spezielle Ausbildung das leicht verwechseln kann. Ja, jemand, der tot scheint, kann in Wahrheit noch lebendig sein. Und Ärzte, die haben diese besondere Kompetenz und diese besondere Ausbildung, ja, Tod und Leben zu unterscheiden. Und die medizinische Diagnose, die Lukas hier stellt, die lautet lebendig mit absoluter Sicherheit. In Offenbarung 1, Verse 17 und 18, da stellt sich Jesus dem Johannes wie folgt vor. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jesus ist also immer noch der Lebendige. Ja, Menschen sind bereits vor Jesus vom Tod ins Leben zurückgekehrt. Beispielsweise Lazarus. Lazarus war 4 Tage tot und ist dann wieder lebendig geworden. Aber diese Menschen sind wieder gestorben. Jesus bleibt der Lebendige. Jesus wird zum Lebendigen und Jesus bleibt der Lebendige, damit du auch lebendig sein kannst und auch leben kannst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zweite, was passieren muss, bevor Jesus in den Himmel fahren kann, er unterweist seine Jünger. Ja, Jesus stellt sicher, dass seine Jünger auf alles vorbereitet sind, wenn er nicht mehr da ist. Er gibt ihnen Befehl durch den Heiligen Geist und er redet über die Dinge, die das Wort Gottes betreffen. Das Gleiche passiert auch heute. Ja, Gott stellt sicher, dass wir auf alles vorbereitet sind. Er stellt das sicher, indem er uns die ganze biblische Wahrheit gibt. Er stellt das sicher, indem er uns unterweist, durch sein Wort und in seinem Wort. Wir erfahren Gottes Willen durch sein Wort, durch die Bibel. Wenn unsere große Tochter Emma schlafen gehen soll, dann sagen wir ihr immer, dass sie ihre Spielsachen aufräumen soll. Und Emma versteht das. Ja? Sie versteht das akustisch. Wir reden laut genug, dass sie das versteht. Die Schallwellen kommen in ihr Ohr an. Und sie versteht es auch inhaltlich. Sie ist sprachlich längst weit genug, dass sie das begreifen kann, was wir ihr da sagen. Und sie weiß auch, was Aufräumen ist. Sie versteht es also. Trotzdem, Überraschung, räumt sie nicht immer auf. Und was ich dann mache, ist, dass ich ein bisschen konkreter werde. Ich sage ihr dann, Emma, nimm bitte dieses Spielzeug und räum es bitte in diese Kiste ein. Und manchmal hilft das. Dann fängt sie an und macht weiter und räumt auf. Und wenn auch das nicht hilft, dann werde ich noch mal konkreter und nehme ein Spielzeug und gebe es ihr in die Hand und gehe mit ihr zu der Kiste und lege es mit ihr zusammen rein. Und manchmal hilft das dann, dass sie dann so langsam loslegt und anfängt aufzuräumen. Bei uns ist das oft ähnlich. Ja, wir verstehen Gottes Willen oder wir kennen Gottes Willen, wir können ihn nachlesen, wir verstehen die Sprache, in der die Bibel geschrieben ist und wir verstehen sie auch inhaltlich, vielleicht nicht alles, aber wir können nachforschen und wir kennen Gottes Willen, wir können nachlesen, was Gottes Wille für unser Leben ist. Trotzdem tun wir ihn nicht immer und trotzdem und manchmal wollen wir ihn einfach nicht verstehen. Und was Gott dann tut, häufig, ist, dass auch er konkreter in unser Leben hineinspricht. Vielleicht durch andere Geschwister oder durch Predigten, die uns wachrütteln, die uns bestimmte Sünden aufzeigen oder die uns aufzeigen, wo wir uns noch verändern müssen. Aber die wichtigste Quelle, um Gottes Willen zu erfahren, ist und bleibt sein Wort. Wir finden dieses Schema auch immer wieder in der Bibel. In 2. Chronik 16 begegnen wir dem König Asa. Asa ist König über das Südreich Juda und er ist im Krieg mit dem Nordreich, mit Israel. Und Asa weiß, dass er Gott um Hilfe bitten soll. Trotzdem tut er das nicht. Anstatt Gott um Hilfe zu bitten, plündert er den Tempel, er nimmt das ganze Gold aus dem Tempel und geht damit zu einem anderen König, damit er ihm hilft. Und Gott spricht jetzt konkret in sein Leben hinein und sagt ihm, dass das falsch ist. Er sagt das, indem er einen Propheten zu ihm schickt, der ihm genau das sagt. Aber auch das will dieser König Asa nicht hören. Und er nimmt diesen Propheten und wirft ihn ins Gefängnis. Und Gott spricht jetzt nochmal konkreter in sein Leben hinein und schickt ihm eine Krankheit und gibt ihm nochmal die Chance zur Umkehr und bei Gott um Hilfe zu bitten. Aber auch das tut Asa nicht, er bittet Gott nicht um Hilfe, er fragt lediglich bei den Ärzten um Rat und stirbt dann letztendlich. Jesus hat seinen Jüngern alles gesagt, was sie wissen müssen. Gott hat uns alles gesagt, was wir wissen müssen. Und wenn wir trotzdem nicht das tun, was er uns gesagt hat, dann ist Gott so gnädig und spricht konkreter in unser Leben hinein und gibt uns Chance zur Verbesserung. Die Bedingungen für die Himmelfahrt sind erfüllt. Ja, Jesus lebt, daran gibt es keinen Zweifel, er zeigt sich als der Lebendige und er unterweist seine Jünger. Seine Jünger wissen, was zu tun ist, wenn er nicht mehr da ist. Er kann also zu seinem Vater in den Himmel. Jesus lässt seine Jünger aber nicht alleine zurück. Er verspricht ihnen etwas. Und das ist mein zweiter Punkt, das Versprechen der Himmelfahrt. Dass Jesus in den Himmel geht, Das erinnert so an eine Auswechslung beim Fußball, oder? Ein Spieler geht, ein anderer kommt. Und das, was hier bei Himmelfahrt beginnt, das ist so eine Art göttliche Auswechslung. Jesus geht, der Heilige Geist kommt. Und diese Auswechslung ist dann an Pfingsten abgeschlossen. Das verspricht Jesus seinen Jüngern. Ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und nicht nur mit Wasser, so wie bei Johannes. Ich glaube, jetzt werden die Jünger hellhörig. Ja, ich glaube, dass sie das erinnert, an die Worte erinnert, die der Prophet Joel geschrieben hat. Im Buch Joel lesen wir über ein Gericht, das über Israel kommt. In den ersten Kapiteln lesen wir, dass eine fremde Armee, ein fremdes Volk in Israel einfällt und das Land verwüstet. Im zweiten Kapitel sehen wir dann Gottes Erbarmen und wie Gott wieder gnädig ist. Und in Kapitel 2, Vers 20 schreibt Joel und sagt Gott: Ich will den Feind aus Norden von euch wegtreiben. Und dann folgen weitere Worte der Wiederherstellung über Israel. In den Kapitel 3 lesen wir dann in Vers 1: Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Merkt ihr die Reihenfolge? Hier ist die Rede von der Vertreibung eines Feindes und danach wird der Heilige Geist ausgegossen. Und Jesus spricht hier vom Heiligen Geist. Und das, was die Jünger vermutlich gedacht haben, ist, dass wenn der Heilige Geist ja ausgegossen wird, dass davor dieser Feind, von dem Joel hier spricht, vertrieben werden muss. Und sie hoffen, dass damit die Römer gemeint sind. Allerdings muss Jesus sie hier zurechtweisen. Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Wir Menschen werden Gottes Wort niemals vollständig verstehen. Daran erinnert uns dieser Text. Selbst Paulus sagt, dass seine Erkenntnis Stückwerk ist. Und es gibt hier zwei Extrempositionen. Ja, die einen glauben, jedes winzige Detail verstehen zu können und sie können ganz genau ausrechnen angeblich, wann Jesus wiederkommt. Und die anderen, das andere Extrem ist, die bemühen sich nicht mal, Gottes Wort zu verstehen, weil sie sagen, das schaffen wir eh nicht, das ist uns zu hoch. Es ist gut, wenn wir uns größte Mühe geben, Gottes Wort zu verstehen. Gleichzeitig sollen wir aber demütig bleiben und anerkennen, dass wir den vollkommenen Gott niemals vollständig verstehen können. Der Heilige Geist, den Jesus hier verspricht, der bewirkt zwei Dinge. Ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Es ist interessant, dass das nicht als Auftrag formuliert ist. Ja, hier steht nicht, seid meine Zeugen, sondern hier steht die Feststellung, ihr werdet meine Zeugen sein. Ich glaube, das ist eine Aufforderung, in unser Leben zu schauen. Wie kräftig bist du? Wie viel Kraft entfaltet der Heilige Geist in dir? Wie sehr setzt du die Gaben ein, die Gott dir gegeben hat? Und wo warst du in der letzten Woche ein Zeuge dafür, was Jesus in deinem Leben getan hat? Ihr werdet meine Zeugen sein, ihr werdet Kraft empfangen. Das sagt Jesus uns. Schaut mal, Gott entzündet in jedem wiedergeborenen Christen den Heiligen Geist. Und damit der Heilige Geist in uns leuchtet, damit der Heilige Geist hell in uns brennt und durch uns in der Welt scheint. Und wenn du vielleicht nicht, wenn du es nicht schaffst, Zeuge zu sein, ja, für Jesus, oder wenn du es nicht schaffst, die Kraft des Heiligen Geistes voll zu entfalten, dann liegt das vielleicht daran, dass du den Heiligen Geist dämpfst. Ja, mit Menschenfurcht oder mit Sünde, die du nicht ausräumst in deinem Leben, oder mit Konsum von Medien, die dir nicht gut tun. Und was du dann bemerkst, ist, dass der Heilige Geist mit der Zeit immer weniger hell leuchtet und immer kleiner wird in deinem Leben. Und du kannst, wenn du diese Dinge dann ausräumst, dem Heiligen Geist mehr Raum geben und der Heilige Geist beginnt wieder zu leuchten in deinem Leben. Gleichzeitig ist das, was hier steht, auch ein Kennzeichen für die Gemeinde. Ihr werdet Zeugen sein in Jerusalem. Wir sollen Gemeinde sein für unsere Stadt. Wir sollen Gemeinde sein für Köln und Gott groß machen in Köln. Ihr werdet Zeugen sein in Judäa und Samaria. Wir sollen auch Gemeinde sein für unser Land. Deutschland braucht Jesus und wir sollen Jesus in Deutschland bezeugen. Durch den Livestream, durch moderne Medien und auch durch Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden. Ihr werdet Zeugen sein bis an das Ende der Erde. Wir sollen Gemeinde sein für die ganze Welt, indem wir Missionare aussenden. Wenn diese drei Dinge erfüllt sind, dann zeigt uns das, dass Gottes Geist wirkt in der Gemeinde. Wenn eins dieser Dinge nicht erfüllt ist, dann zeigt das, Gottes Geist hat nicht genug Raum in der Gemeinde. Und wir müssen uns fragen, wie schaffen wir es, dem Heiligen Geist mehr Raum zu geben? Und jetzt passiert es, Jesus fährt hinauf zum Himmel. Und was danach passiert, das sind die Konsequenzen der Himmelfahrt. Und es sind persönliche Konsequenzen für dich. Ich habe eine Zeit lang sehr intensiv mit einem Moslem über den Glauben gesprochen. Und ihr könnt euch vorstellen, wir waren in den allermeisten Fällen unterschiedlicher Meinung. In einem Punkt, da haben wir uns aber übereingestimmt, nämlich bei der Himmelfahrt. Moslems glauben auch an die Himmelfahrt. Moslems glauben, dass Jesus in den Himmel gefahren ist. Sie glauben zwar nicht, dass Jesus der Sohn Gottes ist, aber sie glauben, dass Jesus in den Himmel gefahren ist. Und mein muslimischer Freund, der hat dann immer, wenn es um die Himmelfahrt ging, gesagt, ja, Jesus ist in den Himmel gefahren und niemand weiß, ob er sitzt oder steht. So als müsste er das so sagen, ganz automatisch. Ich fand das immer ein bisschen lustig. Aber bei der Vorbereitung auf diese Predigt ist mir bewusst geworden, Moslems wissen nicht, ob Jesus sitzt oder steht. Wir Christen, wir wissen, dass Jesus sitzt und es ist tatsächlich total wichtig. Schaut mal, Hebräer 10, dort wird ein Priester beschrieben. Und jeder Priester steht Tag für Tag da und versieht seinen Dienst und bringt oftmals die gleichen Opfer dar, die doch niemals die Sünden wegnehmen können. Hier wird also ein Priester beschrieben, der steht, der vielleicht das Opfer auf den Altar legt, der das Feuer zubereitet, es anzündet, wartet, bis alles abgebrannt ist, dann wieder alles aufräumt und dann vermeintlich fertig ist, sich umdreht und da steht schon das nächste Opfertier für die nächste Sünde. Und er muss wieder von vorne beginnen. Und so kommt er nicht zur Ruhe. Tag für Tag steht er, muss die ganze Zeit arbeiten, weil die Sünden niemals ausgehen. Jetzt geht's weiter in Vers 12. Es geht hier um Jesus. Ja, dieser aber, also Jesus, hat ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht, das ewiglich gilt und hat sich zur Rechten Gottes gesetzt. Ja, das ist die Konsequenz der Himmelfahrt. Jesus setzt sich zur Rechten Gottes. Sein Dienst als Priester ist abgeschlossen. Ein einziges Opfer reicht. Und ich wünsche dir, dass du das in deinem Leben bestätigen kannst. Jesu Opfer reicht, um deine Sünden auszulöschen. Er wird vor ihren Blicken emporgehoben. Das sagt der Bibeltext weiter. Eine Wolke trägt ihn. Ja, getragen zu werden ist erstmal ein Zeichen der Ehre. Ich war letztes Jahr auf einer Hochzeit und der Bräutigam musste die Braut da durch so ein großes Herz hindurchtragen. Ja, ist ein Zeichen der Ehre. Wisst ihr, wer noch getragen wird? Könige werden getragen, zumindest früher. Und das zeigt uns hier, dass Jesus diese Welt als König verlässt. Er beginnt seine Herrschaft im Himmel zur Rechten Gottes, noch unsichtbar. Ja, über uns als Gemeinde ist er der König, aber die Welt hat Jesus noch nicht als König akzeptiert. Ausleger vermuten, dass die Wolke, von der hier die Rede ist, Gott selbst darstellt. Ja, im Alten Testament erscheint Gott immer wieder in Form einer Wolke, wie in 3. Mose 16, wo die Wolke oder Gott in Form einer Wolke über der Deckplatte der Bundeslade beschrieben ist. Gott selbst trägt Jesus also und nimmt ihn zu sich in den Himmel. Und jetzt kommen zwei Engel dazu und sagen den Jüngern, dass genauso wie Jesus aufgefahren ist in den Himmel, dass er so wiederkommt. Ja, auf dem Ölberg, auf einer Wolke und auch als König und dann aber sichtbar für diese ganze Welt und als König über jeden, der lebt auf dieser Welt. Jetzt ist Jesus aber erstmal bei Gott, dem Vater. Das ist auch der Grund, warum man diesen Tag in Deutschland zum Vatertag deklariert hat. Es gibt diesen Brauch des Vatertags, auch in anderen Ländern, aber gerade in Deutschland fällt dieser Tag auf Christi Himmelfahrt. Und das ist tatsächlich auch der Tag oder der Anlass, der gesellschaftlich sicherlich präsenter ist. Wenn wir heute mal in die Kölner Parks gehen, dann sehen wir da nicht etwa Gruppen von Jüngern, die die Himmelfahrt feiern, sondern wir sehen Gruppen junger Männer, die mit Bollerwagen und Bier umherziehen. Wir haben auf der einen Seite Gott, den vollkommenen Vater, der uns zu seinen Kindern macht, der vollkommene Vater, der uns so annimmt, wie wir sind, der vollkommene Vater, der uns liebt, auch wenn wir versagen und der uns immer wieder nachgeht, wenn wir uns von ihm entfernen. Auf der anderen Seite haben wir den biologischen Vater, der heute an Vatertag mit Bollerwagen und Bier durch die Gegend zieht und immer häufiger seine Familie enttäuscht. Was ist los mit den Vätern, könnte man fragen. Wisst ihr, ich bin ohne Vater aufgewachsen. Meine Mutter und mein Vater waren nicht verheiratet und mein Vater hatte kein Interesse an einem Kind. Und so hat er mich einmal besucht, als ich ein Baby war. Daran erinnere ich mich natürlich nicht mehr und danach nicht mehr. Mit 3 sind wir, also als ich 3 war, sind wir dann nach Deutschland gezogen, sodass ich keinen Kontakt habe zu meinem Vater und meinen Vater auch nie kennengelernt habe. Ich dachte eine ganze Weile, dass das okay ist, denn was man nicht kennt, das vermisst man in der Regel auch nicht. Und außerdem hatte ich eine fantastische Mutter und habe eine fantastische Mutter. Tatsächlich glaube ich inzwischen aber, dass mich das Ganze schon geprägt hat. Denn Gott hat sich etwas gedacht, dass er uns Mutter und Vater gibt. Und beide sind wichtig für eine gute Entwicklung. Wenn du einen Vater hast, der Jesus liebt und der dich liebt, dann darfst du ihm heute Danke sagen. Vielleicht sitzt du aber auch hier und du bist ohne Vater aufgewachsen. Oder du wächst jetzt gerade ohne Vater auf und dein Vater hat dich im Stich gelassen. Oder aber der Vater deines Kindes oder deiner Kinder hat dich im Stich gelassen. Da möchte ich dir 2 Dinge zusprechen. Die Gemeinde ist deine Familie. Wir möchten für dich da sein. Ja, komm auf uns zu, wir möchten dir helfen. Nicht jeder Nachfolger Jesu ist vollkommen und vielleicht hast du manchmal das Gefühl, dass deine Not übersehen wird. Aber man soll uns an der Liebe untereinander erkennen. Und lasst uns also auch auf diejenigen achten, die enttäuscht wurden von ihrem Vater oder vom Vater ihrer Kinder. Das Zweite, was ich dir zusprechen möchte, ist, Gott ist der perfekte Vater. Vertrau dich ihm an. Menschen können dich enttäuschen. Väter können dich enttäuschen. Gott enttäuscht dich niemals. Jesus ist jetzt beim Vater. Was machen die Jünger? Sie gehen zurück nach Jerusalem, an den Ort, wo sie sich sonst auch immer trafen, nämlich den Obersaal. Vor ungefähr 5 Jahren sind meine Frau und ich umgezogen. Und ich habe dann so, bevor wir umgezogen sind, die Gegend um unser Haus erkundet, was es da so gibt, und habe ein sehr großes Bürogebäude entdeckt. Und ich habe dann herausgefunden, dass in diesem Bürogebäude der Bundesverfassungsschutz ist, also einer unserer deutschen Geheimdienste, das deutsche FBI, könnte man also sagen. Und dieser Bundesverfassungsschutz, der macht eigentlich was total Wichtiges. Der versucht nämlich, Terroranschläge zu verhindern. Also wenn ihr in den Nachrichten hört, dass bei irgendjemandem sehr viel Sprengstoff gefunden wurde, bevor er einen Anschlag verüben konnte, das haben vermutlich unsere Nachbarn rausgefunden. Und ich fand das interessant und habe mich gefragt, was sind das wohl für Leute, die diese wichtige Aufgabe machen? Was sind das für Leute, die bei einem Geheimdienst arbeiten? Und ihr müsst wissen, meine Vorstellung von Geheimdienstmitarbeitern, die war bis hierhin zu 100% von James-Bond-Filmen geprägt. Und ich dachte immer, Geheimdienstmitarbeiter sehen so aus. Ja, das müssen irgendwelche Superhelden sein, die morgens eine wilde Verfolgungsjagd auf dem Motorrad machen, mittags auf Skiern durch eine Explosion springen und abends den Bösewicht besiegen. Tatsächlich habe ich dann aber nach einiger Zeit gesehen, dass dort ganz normale Menschen rein und rausgehen. Ja? Große Menschen, kleine Menschen, dünne Menschen, kräftige Menschen, manche tragen Hemd, manche Kapuzenpulli. Wir als Gemeinde, wir haben eine noch wichtigere Aufgabe als dieser Geheimdienst. Wir müssen die frohe Botschaft verkünden und wir müssen Gottes Namen groß machen. Das ist unsere Aufgabe. Und genauso wie bei diesem Geheimdienst werden wir auch hier in der Gemeinde keine Superhelden finden. Ja, wir finden hier ganz normale Menschen. Gott beruft keine Superhelden. Schaut mal, Lukas zeigt hier, er nennt die Jünger namentlich und das zeigt uns, wen Gott beruft. Er beruft Petrus, den Fischer. Er beruft einfache Menschen. Er beruft Matthäus, den Zöllner, derjenige, der unbeliebt ist. Er beruft Simon, den Zelot, der einer politischen Extremorganisation angehört hat und in politischen Extremismus verfallen ist. Er beruft Maria, über die sicherlich eine ganze Weile getuschelt wurde, weil sie vor ihrer Ehe schwanger war und die dann auch flüchten musste, die ein Flüchtling war in den ersten Jahren von Jesu Leben. Solche Menschen beruft Jesus. Ja, Gott beruft keine Superhelden, er beruft Menschen wie dich und mich. Paul David Tripp schreibt in seinem Buch Werkzeuge in Gottes Hand: Gott gebraucht gewöhnliche Menschen, um außergewöhnliche Dinge zu tun im Leben anderer. Gott gebraucht gewöhnliche Menschen, um außergewöhnliche Dinge zu tun im Leben anderer. Ich habe mich gefragt, warum zählt Lukas hier die Jünger eigentlich namentlich auf? Ja, er hätte ja auch schreiben können, die Jünger trafen sich. Das wäre viel kürzer. Tatsächlich schreibt er aber jeden einzelnen Jünger auf. Und das zeigt uns, dass jeder der Jünger, dass alle Jünger noch da waren. Keiner von ihnen ist abhanden gekommen. Ja, da, wo Jesus nicht mehr da ist, wo er in den Himmel geht, da bringt das die Gefahr mit sich, dass die Jünger sich jetzt abwenden, weil Jesus nicht mehr da ist und dass sie auseinanderlaufen. Tatsächlich sind noch alle 11 Jünger da. Das macht uns Mut. Wenn wir als Gemeinde durch stürmisches Wasser fahren, dann lasst uns auch beten, dass niemand verloren geht. Und lasst uns gleichzeitig Acht geben und aufpassen, dass niemand verloren geht. Lasst uns nachfragen, wie es dem anderen geht in seiner Beziehung zu Gott. Und lasst uns nachfragen, wenn jemand schon seit längerem nicht mehr zum Gottesdienst geht oder zur Kleingruppe. Dass Lukas die Jünger hier namentlich erwähnt, das erinnert uns auch, welche Gegensätze es gab bei den Jüngern. Schaut mal, auf der einen Seite haben wir Simon, der hier der Eiferer genannt wird. Und dieser Simon, der gehört einer politischen radikalen Gruppe an. Diese Gruppe wollte die Römer stürzen, im Notfall, im Zweifelsfall sogar mit Gewalt. So groß war die Wut und so groß war der Hass auf die Römer. Auf der anderen Seite ist da Matthäus, der Zöllner, der mit den Römern gemeinsame Sache gemacht hat. Die beiden, Simon und Matthäus, die haben sich vor ihrer Bekehrung garantiert nicht gemocht und das ist sicherlich noch höflich ausgedrückt. Hier werden sie aber beschrieben, wie sie vereint sind im Gebet. Jesus verbindet. Vielleicht hast du einen Bruder oder eine Schwester, die andere Ansichten haben als du. Vielleicht bei politischen Themen oder beim Thema Klimawandel oder darüber, ob man die Hände beim Gesang heben darf oder nicht. Dann seid wie Simon und Matthäus. Macht euch eure Gemeinsamkeiten in Christus deutlich und betet zusammen. Betet füreinander. Die Menschen, die Lukas uns hier vorstellt, die tun vor allem eins. Sie sind Jesus gehorsam. Sie bleiben in Jerusalem, so wie Jesus es ihnen gesagt hat, und sie bleiben im Gebet. Jesus hat seinen Jüngern in mehreren Episoden beigebracht, wie sie beten sollen, und das tun sie. Das Zeitalter der Gemeinde beginnt. Es ist zwar noch nicht Pfingsten, aber wir sehen hier eine Gruppe von Jüngern, die sich regelmäßig trifft, Gott anbetet und vereint ist im Gebet. Das ist Gemeinde. Auch heute befinden wir uns im Zeitalter der Gemeinde. Und genauso wie die Jünger an Himmelfahrt, sollen auch wir diese zwei Dinge tun. Wir sollen Gott gehorsam sein und wir sollen uns einmütig vereinen im Gebet. Das sind die Konsequenzen der Himmelfahrt. Für dich persönlich und auch für uns als Gemeinde. Jesus schließt seinen Dienst als Mensch ab. Er fährt in den Himmel, er zeigt uns, dass ein Opfer ausreicht und er der perfekte Hohepriester ist. Er setzt sich zur Rechten Gottes und beginnt seine Herrschaft als König. Die Himmelfahrt zeigt uns, wie Gemeinde funktioniert und was Gemeinde ausmacht. Und jetzt bist du an der Reihe. Die Himmelfahrt fordert uns auch zu mehreren Dingen auf. Lies jeden Tag Gottes Wort und mit der Frage, wie ist dein Wille für mein Leben? Und gib dem Heiligen Geist Raum, um dich zu stärken und dich zum Zeugen zu machen für das, was Jesus getan hat in deinem Leben. Vielleicht bist du aber auch hier und du bist noch nicht überzeugt. Vielleicht glaubst du nicht an einen Jesus, der auf einer Wolke in den Himmel fährt. Wenn das so ist, dann möchte ich dich auffordern, eine Sache zu tun. Und das meine ich ernst. Wir haben gelesen und gehört, dass diejenigen, die an Jesus glauben und den Heiligen Geist haben, Zeugen sein werden für das, was Jesus getan hat. Um dich herum sitzen solche Menschen. Und ich möchte dich dazu auffordern, diese Menschen einfach zu fragen, was Jesus in ihrem Leben getan hat. Frag nach dem Gottesdienst deinen Sitznachbarn, was Jesus für ihn oder für sie getan hat. Du wirst überrascht sein. Vielleicht traust du dich auch nicht oder vielleicht kommst du nicht dazu. Dann möchte ich dich einladen, am Sonntag zu unserem Kennenlernabend zu kommen. Denn auch hier erzählen Menschen, was Jesus für sie getan hat. Dort erzählen Menschen ihre Geschichte mit Jesus. Und du wirst merken, es ist wahr, was Jesus sagt. Es ist wahr, dass Jesus uns zu einem neuen Menschen macht. Und es ist wahr, dass Jesus deine Schuld vergibt und dir ewiges Leben gibt. Amen.